Kennt ihr Vibe-Videos und Posts, wo man so den Vibe von Leuten erraten muss? Das gab es ja jetzt letztens auch in unserem Funk-Hub auf Instagram. Und da gibt es dann mit so zum Beispiel Kindheitsfiguren, so Bibi Blocksberg ist irgendwie mit Brett und sowas, ne? Man kennt es.
Stimmt, und das habe ich gemacht. Da war ich so Willi wills wissen eher so, habe ich mich eingeordnet.
Das heißt, nicht, ich dachte Bernd das Brot, aber ja. Bist du doch Willi wills wissen.
Nee, aber Willi wills wissen ist doch auch so ein BWLer.
Nee, nicht
doch.
So. Ja,
doch.
Es war so ein Mix. Doch. Es war kein 100%, es war so ein Mix aus beiden.
Und der sagt auch immer so Leuten, die so blind sind, oh, du kannst nicht sehen.
Aber das ist, ich liebe Willi wills wissen, out of context.
Ja, ja,
das ist
super. Aber ich dachte, wir machen das heute mal, also den Vibe von Leuten, beziehungsweise die Figuren erraten, die zu dem Vibe passen. Mhm. Und zwar mit Filmfiguren. Wir sind ja ein Filmkanal. Das heißt, ich habe euch jetzt immer drei Bilder mitgebracht. Einmal einen Ort. Einen etwas zu essen, dann einen Song, den ich nicht vorspielen werde, sondern einfach sagen werde, und einen Gegenstand. Und ihr müsst dann erraten, um welche Filmfigur es sich handelt, vom Vibe her.
Okay, das ist richtig.
Okay, die Bilder müssen wir natürlich bereit? Gut beschreiben für alle, die nicht Videopodcast schauen.
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Okay, seid ihr ready?
Ich bin
irgendwie schon. Spielen wir gegeneinander, miteinander?
Nee, ich finde,
wir
ein Team. Projekt,
das
oder?
Ist ein Gemeinschaftsprojekt.
Sehr gut. Das
okay, seid ihr bereit? Podcasts. Ihr müsst das Bild beschreiben für alle, die nur zuhören. Das hier das ist das Bild. Oder okay, Ort sehen, Nummer 1.
Ist ein Strand mit einer Palme und da liegen Kokosnüsse. Mhm. Ich habe eine Idee, aber die ist für die Xenia nicht nehmen.
Ein chilliger Vibe. Also ist, wir können aber auch rein theoretisch jetzt schon.
Natürlich könnt ihr jetzt schon raten, aber ihr könnt auch noch abwarten, denn das hier ist jetzt nämlich das zu essen.
Mhm. Okay. Was haben wir denn?
Beziehungsweise
da?
Zu trinken, denn es ist.
Ich habe da ein bisschen.
Long Island Iced Tea?
Oder ist es eine Cola Zero? Eine Cola Zero.
Ist es Alkohol oder nicht?
Es ist würdest du eher so als alkoholisches Kaltgetränk.
Es ist ein alkoholisches Getränk auf jeden
Fall.
Okay,
ja. Gut.
Okay.
Alkohol am Strand.
Ist es The Beach? Leonardo DiCaprio?
Es ist kein Film, es ist eine Filmfigur.
Yeah. Ja, aber es könnte Wolverine sein, so ein bisschen.
Aber Beach und. Was? Wieso?
Ganz ehrlich, Wolverine ist Alkoholiker.
Aber wie ist das? Ja, das auf jeden Fall. Aber das macht ihm nichts. Das macht ihm nichts, weil seine Leber heilt sich ja und alles andere auch. Aber warum denn Beach bei Wolverine?
Wer ist denn alles Alkoholiker? Wir müssen jetzt mal alle. Okay,
alle.
Also, ihr könnt doch noch warten, weil es gibt ja auch noch einen Gegenstand.
Ja, wir haben,
komm, machen wir mal.
Komm, einen Gegenstand. Komm, komm. Wir sind weak, wir wollen das wissen.
Das hier ist der Gegenstand.
Das ist der Gegenstand.
Und es ist. Was? Kannst du es ein bisschen.
Oh, wir haben
Ringe und.
Make-up.
Ach, Make-up.
Es wird hier.
Ja, ich kann es auch
noch. Fresher Eyeliner drauf.
Genau, es ist ein Kajal.
Oh, es ist Kajal.
Mhm. Kajal.
Ihr seid natürlich sehr bewandert in
Make-up. Es ist
Barbie.
Es ist Ken.
Ken wegen Beach. Er ist Beach. Ken.
Leider nicht. Ah. Leider nicht, Leute. Ich sage euch nämlich nochmal den Song. Vielleicht kommt es dann heraus.
Wenn jetzt Ken Nuff kommt.
Es ist nämlich No Ordinary Girl vom H2O Soundtrack. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Karibik.
Es ist Ariel.
Es ist ein alkoholisches Getränk.
Aber Island Iced Tea.
Es ist Kajal.
Okay, warte. Sind wir in irgendwas 2000er?
Wir sind in den 2000ern.
Bewegen wir uns in Disney Channel Sphären?
Wir bewegen uns in Disney Sphären, aber
Moment.
Nicht in Disney Channel Sphären.
Ach, Disney, aber Schnaps, aber es ist nicht Ariel, die trinkt doch auch nicht.
Oh Gott. Nee, aber wir bewegen uns da, das Gewässer aber ist schon ist ja, mal ganz
aber
gut.
Aber es ist Disney, es ist wirklich Disney.
Es ist ein Disney-Film,
es
ja,
ist
wo diese Figur mitspielt. Ich find's gerade richtig krass, Lenny, dass du das nicht erinnerst.
Das regt mich auch richtig
es
auf.
Ist es Vaiana? Nein.
Es ist nicht Vaiana. Leute, überleg nochmal. Alkohol.
Disney und Alkohol.
Leute, also Alkohol, Kajal und Karibik. Welche Figur ist es?
Das ist eine Lenny-Figur.
Oh mein Gott!
Komm, Lenny, komm, drop it.
Das ist fucking Jack Sparrow.
Natürlich ist
Jack
Sparrow.
Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Leute. Wie dieses Vibe-Spiel schon gut
okay,
funktioniert.
Okay, aber Lenny muss sich mehr schämen. Lenny muss sich mehr schämen.
Lenny, schäm dich.
Shame.
Okay. Es hat erst Kick gemacht, also Karibik auch gesagt.
Ja, okay, ich dachte, der weiße Strand mit der Palme, das ist natürlich jetzt...
Ich war so weit weg von guter Karibik, ehrlich.
Okay, alles
ehrlich.
Klar.
Aber ich liebe es auch wirklich so, dass Jack Sparrow, er würde definitiv eine Ordinary
oder danke. Ich dachte wirklich, nämlich auch, das passt sowas von krass zu ihm. Okay, jetzt die zweite Figur. Seid ihr bereit?
Ich kenne Jack Sparrow Barbie.
Bin total dabei.
Das ist der Ort.
Ich sehe das nie, weil dein Mikrofon
ist. Oh, tut mir leid. Das hier ist der
Ort. Ist nicht der Times Square. Nein.
Es handelt sich um den Rodeo Drive in L.A.
Der Rodeo Drive? Drei Fragezeichen.
Der
Fragezeichen öfter beim Rodeo Drive.
So. Ja. Das ist hier die zweite Assoziation. Das ist etwas zu essen. Es ist nämlich
Himbeeren und Heidelbeeren auf Joghurt?
Joghurt-Basis.
Genau, ja. Was?
Healthy, aber nicht ganz healthy.
Um welche Filmfigur handelt es sich hier? Und das hier ist nämlich der Gegenstand.
Der Gegenstand wird gegolft. Okay.
Wer ist denn gesund? Aber es ist nicht Patrick Bateman, oder? Nee, Leo Duff passt überhaupt nicht.
Nee, Golf.
Hat's gezeigt. Golf?
Wollt ihr den Song wissen?
Ja, bitte.
Es ist natürlich Toxic von Britney Spears.
Okay, eine Golf, schlimme, eine Golf schlimme brauchen. Figur. Aber am Rodeo Drive, also es ist jetzt nicht riesen Wall Street Kram. Das ist Xenia, es muss kapitalismuskritisch sein. Also ist es.
Welche Filmfigur verbindet ihr mit Golfen? Ich dachte wirklich, das wäre einfach.
Tut mir leid. In meinem Kopf ist einfach Donald Trump.
Das ist happy, ich hätte an Happy Gilmore einfach jetzt gedacht. Das ist aber, weil das ist der einzige Golffilm, den ich kenne. Aber
welche, okay, aber so, kennt ihr nicht eine Filmfigur, die so
gerne
prominent beim Golfen gezeigt wird in einem Film?
Oh Gott.
Gerne. Ne, guckt euch mal dieses Bild an von diesem Instagrammable Joghurt. Was für eine Filmfigur würde sowas essen? Was
nicht The Apprentice mit? Wer ist das nicht? Nein.
Oh mein Gott.
Okay, wow.
Ah, fuck, sind wir schlecht heute.
Das ist so eine, das
ja,
so
Quiz am Morgen ist immer
schlimm. Nein, ich find's richtig stark, aber es ist
Quiz ist geil, aber mein Hirn ist noch nicht auf.
Mein Hirn ist auch komplett weg.
Okay, ist es nicht Jack Sparrow?
Es ist nicht Jack Sparrow. Okay. Hatten wir ja schon.
In welchem Jahrzehnt bewegen wir uns hier bei der Filmfigur?
Wir bewegen uns in den 2010ern eher.
2010ern, okay.
Das ist eine Filmreihe, mit der wir aufgewachsen sind, Lenny.
Eine Filmreihe, mit der wir aufgewachsen sind.
Für den Twilight.
Denk doch mal drüber nach. Wer geht gern shoppen? Wer würde so Joghurt mit Beeren zum Frühstück essen?
Oh, okay, bewegen wir uns diesmal im Disney Channel.
Ja, bewegen wir uns im Disney Channel.
Bewegen wir uns auch bei einer Filmtrilogie.
Wir bewegen uns in einer Filmtrilogie.
Das ist Sharpay Evans.
Das ist Sharpay Evans.
Es ist, oh,
okay.
Marcel, okay, hättest du auch drauf kommen können.
Hätte ich drauf kommen können.
Aber vielleicht seid ihr beim dritten, bei der dritten Filmfigur jetzt besser. Das hier ist
das
der Ort.
Sind, oh, okay, wir
es,
reden.
Es gibt sehr viele Kürbisse zu sehen.
Ja,
hier sind wir im Sleepy Hollow Universum.
Ein Pumpkinfeld.
Okay.
Das hier ist das zu essen.
Oh, Ferrero Rero.
Ferrero. Ferrero Rocher.
Goldene Pralinen.
Rocher.
Gülden.
Und Güldene das Pralinen. Hier ist der Gegenstand.
Oh, ist das eine Decke?
Soll das Satin sein oder ist das
ein
einfach
ein roter Schal?
Ein roter Schal.
Ich habe einfach mal assoziativ irgendwas
gegoogelt. Okay, was ist denn
ein roter Schal?
Roter Schal.
Das ist der All Too Well Kurzfilm.
Ja, richtig. Da gibt's keinen
Grund. Und der Song ist Sweater Weather von The Neighborhood.
Okay, es ist ein sehr herbstlicher Film. Also so eine herbstliche Figur.
Rochers, sind die nur symbolisch oder kommen da
wirklich? Das ist eine Film- oder auch Serien?
Es kommt nicht wirklich
Film- oder Serienfigur auch.
Es ist eine Filmfigur.
Okay, es ist eine Filmfigur. Ansonsten
bald eine Serienfigur.
Was war das? Kürbisse?
James Bond.
Film oder Serien? Was war es?
Filmfigur.
Film, okay. Also nicht Gilmore Girls.
Nein, nicht Gilmore Girls. Das würde auch ganz gut passen.
Ja,
aber ich wiederhole noch mal kurz. Es geht um ein Pumpkinfeld, also ein Kürbisfeld. Dann geht es um einen roten Schal. Goldene Pralinen und Sweater Weather von The Neighborhood. Welche Filmfigur hat diesen Vibe?
Das ist eine gute Frage. Ich hab manchmal ein Gefühl, es regt mich auch richtig auf. Dieses Spiel ist eigentlich darauf zugeschnitten, auf mich, aber.
Ja. Ist es Lenny?
Ist nicht Lenny, okay. Nein.
Aber es ist auch wieder was Disney-Channel-artiges. Okay, gut, das ist mein.
Das ist kein Disney.
Okay, aber es ist was Herbstliches.
Okay, kannst du uns das Jahr sagen, also das Jahrzehnt?
Das Jahrzehnt ist auch wieder 2010. 21. Jahrhundert auf jeden Fall.
Das ist ein Jahrhundert. Aber es ist okay, danke.
Ja, aber das erste Jahrzehnt, also es geht darüber hinaus. Die ersten beiden Jahrzehnte.
Okay.
Ist wieder eine Filmreihe.
Okay, gut. Nee, das
Filmreihe.
Ist, also wirklich, ich habe hier die prominentesten
Figuren. Ich
weiß
Figuren. Es. Ist es Benoit Blanc? Weil ist es Knives Out? Ist es so ein herbstlicher Film? Oder ist es Chris Evans in Knives Out?
Boah, okay, leider nicht. Aber würde vielleicht auch gut passen. Aber ihr solltet vielleicht auch nochmal mit dem roten Schal vielleicht auch
irgendwas anfangen. Ja, ich überlege gerade, roter Schal.
Ich hab's auf jeden Fall gesehen, bist du sicher?
Du hast es auf jeden Fall gesehen, ja. Das ist einer der, Leute, ich habe jetzt hier nicht irgendwie die Spatenfigur genommen, sondern ich habe so fucking Captain Jack Sparrow und jetzt diese Figur.
Okay, Lenny,
also, sorry,
das ist ein Team-Ding. Okay, lass uns mal zusammen tragen. Okay, roter Schal, wir bewegen uns in 2010ern, nicht Disney, Channel.
Ja.
Kürbisse. Also Herbst?
Es ist was Halloweeniges.
Nicht unbedingt.
Okay, es ist eher was Herbstliches.
Es ist was Heimeliges.
Heimeliges. Es ist ein Wohlfühl.
Man guckt diesen Film. Ich gucke den immer, oder die Filme, so eher in der Winterzeit oder in der Herbstzeit. So.
Aber geht es um einen roten Schal oder Schale an sich? Ich weiß, es ist nicht Harry Potter, oder?
Es ist Harry Potter,
ernsthaft?
Ja.
Was?
Das ist jetzt auch nicht so weit hergeholt gewesen.
Ich war
so sorry.
Ich war so fixiert auf den roten Schal.
Mit euch, wirklich. Ich hätte eigentlich jetzt auch noch zwei andere Figuren, aber die lassen
mich. Nee, komm.
Aber Harry hat für mich keine Herbstvibes, deswegen.
Ich bin
also eher
ich
so.
Lieb's. Ich
okay,
lieb's
die vierte.
Ich war auch so.
Oh Gott, ja, Harry Potter.
Ja, Leute, denkt einfach nicht dreimal um die Ecke, sondern nimmt das, was als erstes in eurem Kopf.
Das war nicht als erstes in meinem Kopf, das war das allerletzte.
Aber roter Schal. Ferrero Rocher ist einfach der Schnatz. Der Goldmarker.
Oh mein Gott.
Ich hab's literally genommen einfach.
Ja.
Hättest du Jelly Beans genommen zum Beispiel, dann...
Ja, aber genau, das wäre zu einfach gewesen.
Ziemlich obvious, ja. Das wäre zu einfach.
Okay, jetzt kriegen wir es hin.
So, jetzt, komm mal.
Das ist der Ort.
Das ist so ein...
Oh, Herr der Ringe, das ist natürlich...
Das ist eine Lichtung.
Ey, das ist natürlich...
Ihr wart nicht gut im Deutsch Arcana Bilder beschreiben, war nicht so euer Ding, oder?
Boah.
So, das hier ist das zu essen.
Gollum.
Das ist ein Lachs.
Geht's nicht um Hobbits hier? Geht's nicht
das ist ein guter Tipp, aber nein, leider nicht.
Die essen doch auch Fisch.
So, das ist der Gegenstand.
Stiefel. Aber dicke Lackstiefel. Sind das so Reiterstiefel? Sollen das Reiterstiefel sein?
Mit dem
Und wer ist das Song?
Livin' La Vida Loca.
Aber es ist nicht Sam.
Nein!
Das erste, was in deinen Kopf kommt. Da war eine Wiese. Da war eine Lichtung.
Stiefel und Livin' La Vida Loca. Welcher?
Patrick Bateman.
Was soll denn der Lachs?
Ich hasse
den. Ist der Lachs denn literally zu.
Lenny weiß es, aber er sagt es einfach
ich
nicht.
Ich weiß es nicht.
Hä, willst du mich eigentlich verarschen? Ich stehe hier gleich auf und kicke.
Es tut mir leid. Lachs.
Okay, nochmal.
Wenn ihr diese Stiefel seht, Leute, alle, die jetzt zugucken, an welche Filmfigur denkt ihr?
Hä?
Welche Filmfigur isst gerne Fisch?
Gollum!
Hast du Gollum mal in diesen Stiefel?
Wäre geil.
Nein! Okay. Wenn ihr jetzt in den nächsten 3 Sekunden nicht sagt, ich verliere wirklich meinen Verstand.
Okay, warte.
Warte. Wir haben Fisch.
Ich habe diesen Film wirklich gesehen.
In welchem Film kommt der Song Livin' La Vida Loca vor?
Ach, das ist Shrek!
Ja, aber welche
gestiefelte Karte?
Ja!
Oh mein Gott.
Die Lautstärke im Anfang dieses Podcasts. Ne? Ich schreie.
Es tut mir so leid.
Oh mein Gott. Das war 0 von 0.
Das war wirklich 0 von 0.
Ach, die Stiefel.
Ja, klar, natürlich. Welche Filmfigur ist gestiefelt und isst gerne, weil er eine Katze ist?
Ja.
Oder eine Kater. Ja, okay.
Das ist Quiz halt wirklich so, du müsstest eigentlich so direkt diese Filmfigur zeigen und selbst dann würden wir es nicht erraten. Ja,
können wir das bitte gleich nochmal mit Alper und Jonas sprechen?
Ja, finde ich auch cool. Aber ich bin auch bereit fürs Letzte.
Okay, also,
wir haben noch eins. Wir können es immer blamieren. Ja, come on.
Aber jetzt kriegt ihr es bestimmt hin. Also, das hier ist der Ort.
Was?
Das ist ein Reitstall. Das ist ein
Bahnhof?
Das ist ein Reitstall.
Das ist eine Scheune, ein Reitstall.
Das ist Bibi von Bibi und Tina. So.
Das sind Bibi und Tina. Nicht.
So, Mais.
Das ist das zu essen.
Mais.
Das ist Children of the Corn.
Maiskolben.
Ihr kriegt schon den Vibe, ne? So ein bisschen.
Es wird ein bisschen
schwierig. Es ist schon wieder herbstlich.
Das ist der Gegenstand. Nice.
Patrick Bateman.
Nein. Das ist eine Axt,
ja,
für alle, die zuhören.
Ein Reitstall und. Das ist, ich weiß es, das ist Pearl.
Boah, stark.
Das ist
ja?
Stark. Okay, das ist mal der letzte, das hast du dich eingeweiht.
Das wäre der Song gewesen.
Der Song wäre gewesen, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben.
Animals
Falt erwischt.
Warte, ich habe mir rausgesucht, Look What You Made Me Do von Taylor Swift.
Oh, stark.
Die wollte ich eigentlich abspielen, aber das machen wir vielleicht irgendwann anders mal. Wir tragen nach, wie Jonas und Alpern im Quiz entschieden haben.
Bestimmt besser als wir.
Aber besser wird dieser Podcast.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Danke schön, Sina, für dieses Ultra-Funny-Quiz.
Danke,
ich
fand,
es war sehr auf mich zugeschnitten und ich hab's trotzdem nicht hingekriegt.
Ja, ich möchte einfach nur zeigen, wie superior sie heute ist.
Nein. Sonst. Ich fühle mich eher schlecht, weil ich dachte, das sind voll die einfachen. Also ich habe wirklich auch eine einfache Figur am Anfang genommen. Ich dachte, ja, Captain Jack Sparrow, raten die safe in der ersten Sekunde, aber.
Ich finde, es war im Nachhinein ist es auch definitiv einfach gewesen, aber wir sind halt einfach.
Oder es ist eine Lesson, dass es einfach schwierig ist, eigene Assoziationen auf andere Leute zu übertragen.
Vielleicht.
Das ist auch schwer.
Wer weiß es.
Und morgens um 10 Uhr um über Long Island Iced Tea nachzudenken, ist halt auch heftig. Ne?
Ja, das macht man meistens eher ab 11.
Ich habe so rumgegoogelt und das ist das erste Bild, was kam. Aber hey, vielleicht waren die Bilder auch einfach schlecht. Aber dieser
Apropos
Podcast,
schlecht.
Genau, wird nicht schlecht sein, denn wir reden heute über einen großen Film, der heute auf Netflix erscheint, The Electric State. Und wir aber haben ihn gesehen und geben unsere Meinung ab. Außerdem reden wir auch über die Vorlage, die wirklich sehr, sehr schön ist, ein Bilderband. Dann reden wir kurz noch über den The Last of Us Trailer und über die Starts der Woche. Dort befindet sich in dieser Kategorie ein brasilianischer Oscar-Gewinner, eine Fantasy-Serie, die in die dritte Runde geht. Dann ein bisschen Kölner Lokalpatriotismus. Und einen Film, den Lenny noch mit draufgepackt hat, wovon er uns dann auch ein bisschen erzählen wird.
Hm. Interessant.
Bleibt dran. Wir wollten als erstes nochmal sagen, dass wir immer noch Sprachnachrichten annehmen, Leute. Ihr könnt uns jederzeit per WhatsApp Sprachnachrichten schicken. Wie immer gerne kurz und knackig. Die Telefonnummer ist die 015-2267-87543.
Steht auch unten in den
Shownotes. Wie immer in den Shownotes. Ich habe auch heute eine Sprachie für euch mitgebracht.
Ich dachte, ich habe auch eine geschickt.
Lenny,
oh Gott, hast du ich habe mein mobiles Endgerät.
Du hast dein mobiles Endgerät.
Da ist es. Da
kannst du das diese Memo von der Pela abspielen?
Werde ich wohl machen.
Jetzt kommt eine Nachricht.
Sekunde. Ich muss nur in unsere CSB-Sprachis WhatsApp-Gruppe gehen und dann werden wir es finden. Sekunde.
Wir hören sie alle an.
So, die wird jetzt just in diesem Moment abgespielt.
Alles live.
Hallo, liebes Sommer-Fragback-Team.
Ich hoffe, ich mache das. Oh, Gen Z.
1,5.
Oh nein, das ist ja unangenehm.
Das heißt, du hörst meine 5 Memos, also mit
1,5. Wow, Reveal. Oh, okay. Reveal.
Peter, I'm so sorry. Wir werden das jetzt noch mal in normaler Geschwindigkeit hören. Oh, es tut mir leid. Okay.
Hallo, liebes Sommer-Fragback-Team. Ich hoffe, es geht euch gut. Und zwar habe ich einmal 2 Fragen an euch. Die erste Frage wäre: Welcher Film oder welche Serie würdet ihr gern noch einmal zum ersten Mal schauen können? Und die zweite Frage wäre, welcher Film- oder Serienplot-Twist hat euch bisher am meisten schockiert oder aufgewühlt? Genau. Ja. Liebe Grüße, nur viel Spaß beim Podcast aufnehmen und einen schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Oh, Dankeschön.
Vielen lieben Dank für die Sprache.
Sehr süß. Ja, wie ist es bei euch? Welche Serie würdet ihr gerne nochmal gucken?
Schwierig. Also ich habe drüber nachgedacht, ich dachte so, sage ich jetzt sowas standardmäßig wie Simpsons, aber ich weiß nicht, wenn ich sie jetzt nochmal gucken würde, würde ich sie vielleicht ganz anders wahrnehmen, deswegen freue ich mich dann eher darüber, dass ich eine lange Erinnerung mit denen habe.
Weil das so eine Nostalgie-Serie.
Ja, genau. Ich würde tatsächlich eher sagen, weil ich es gerade zum 4. oder 5. Mal schaue, ist Twin Peaks. Komplett nochmal von vorne. Fresh rein wäre geil. Ja.
Ja, das ist ein guter Pick.
Ich glaube, bei mir wäre es, weil ich aktuell auch einen Stranger Things Rewatch mache. Ich liebe die Serie auch reintrittig beim zweiten Mal und ich habe eigentlich auch schon wieder alles vergessen, was passiert ist. Deswegen ist es eigentlich für mich das erste Mal schauen. Aber ich glaube, das erste Mal durch dieses Mysterium in Hawkins zu gehen, ich glaube, das wäre das Coolste, was man irgendwie nochmal machen könnte. Deswegen wäre bei mir Stranger Things wahrscheinlich die Serie, die ich gerne
habe. Habe ich auch aufgeschrieben. Ah, also ich finde, Stranger Things ist bei mir so eine Serie, wo ich richtig nochmal Bock hätte, mich reinzufuchsen, jetzt auch vor der letzten Staffel, dass man nochmal alles auf das erste Mal schauen kann. Vor allem, weil ja auch Caitlin, also ne, eine Freundin von mir, auch das nochmal guckt. Deswegen war ich so, ich wünschte, ich wäre du. Und tatsächlich auch meine Lieblingsserie Fleabag. Also wenn ich das jetzt nochmal gucken könnte, das wäre schon sehr schön. Es würde mich emotional auch mal sehr packen und dann wäre ich erstmal 2 Wochen nicht ansprechbar, aber es würde mir auch viel geben. Was ist bei euch der Plot-Twist, der euch so weggehauen hat, dass er heute noch bei euch im Gedächtnis bleibt?
Bei mir war es auf jeden Fall Promising Young Woman, weil ich finde, das ist so eine Radikalität, mit der das macht. Ich möchte auch nicht zu viel verraten, aber ich finde, das hat mich so sehr mitgenommen, einfach dieser Plot-Twist, weil er einfach so sehr, es ist ein krasser Plot-Twist.
Ja.
So. Und ich möchte nicht weiter erzählen, schaut euch diesen Film an, der ist fantastisch.
Über Plot-Twists zu reden ist auch immer so lustig, wenn man immer sagt, da gibt's halt einen Plot-Twist, wir werden nicht sagen was.
Ja. Ich würde ein Klischee nennen tatsächlich, und das ist The Sixth Sense. Ich war in der glücklichen Lage, es zu gucken, ohne zu wissen, was passiert. Das ist ja heutzutage ein bisschen schwierig, aber da ja auf jeden Fall.
Mhm. Ja, okay. Wir haben ja letztens darüber geredet, dass wir das sozusagen den Plot-Twist vor dem Film gewusst haben bei The Sixth Sense.
Oha. Ja, ich habe ihn halt auch immer noch nicht geguckt, deswegen. Ja. Weil ich.
Das ist ja das Doofe bei, wenn das ist ja das bei Shyamalan immer das Doofe. Plot-Twist. Und alle warten auf diesen Plot-Twist. Das heißt, der muss richtig cool werden. Und dann geht es nur noch darum, irgendwie zu twisten. Das haben andere Filme ja auch irgendwie so mitgenommen. So, es geht nur darum. Und dann willst du ihn halt nicht nochmal gucken. Oder wenn du es weißt, so wie jetzt bei Lenny, dann willst du ihn noch nicht gucken, weil. Hat der Film noch mehr zu bieten als einen krassen Twist?
Ja, also das Einzige, was zählt, ist dann der Plot-Twist oder weswegen man den Film kennt. Also bei mir ist es auch wieder Serien. Also bei mir ist es die Red Wedding von Game of Thrones. Ohne jetzt noch mehr dazu zu sagen.
Ach, weil du bist da noch.
Nicht alle haben hier Game of Thrones gesehen. Und Get Out. Also Get Out war bei mir damals. Ja? Ich war dann so, oh Gott, Rassismus.
existiert.
Nein, also ich fand das sehr schlimm, das Ende. Und das hat mir sehr zugesetzt.
Voll. Vor allem, weil der Film ja auch so sehr geerdet anfängt und du halt gar keine Ahnung hast, in was für Richtung das geht.
Ja. Also, was ist die Moral der Geschichte? Seinem Date nicht trauen.
Exakt.
Genauso auch wie bei Promising Young Woman. Oh, mein Gott. Wir haben jetzt den sechsten Sinn und reden nämlich über diesen krassen Netflix-Film, der heute droppt. The Electric State.
Wow.
Ist der wow, danke für diese Atmo, Lenny. Das ist ja der neue Film von den Russo-Brüdern.
Und kennt man die denn?
Ja, den habe ich auch schon mal gehört. Ne? Yeah. Sind das nicht die Nee, das waren die Coen-Brüder. Das sind
die Coen-Brüder des MCU.
Das sind die Coen-Brüder des MCU. Wir lieben sie. Sie lieben anscheinend auch Retrofuturismus, denn es geht in diesem Film um eine retrofuturistische Welt der 90er Jahre, in der Roboter nach einem Aufstand ins Exil verbannt wurden. Und der Film dreht sich um Michelle, die sich auf die Suche nach ihrem verschwundenen Bruder begibt. Michelle wird gespielt von Millie Bobby Brown. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe den Film auch durch sie als erstes mitbekommen, durch diese ganze Promotour. Mhm. Denn sie co-starrt mit Chris Pratt, unseren Lieblings-Marvel-Darsteller auch.
Du droppst das so? So ernsthaft? Und ich muss
Nein.
Ironie überträgt sich nicht im Podcast.
Also. Ironie-Sternchen. ja, der Film hat vorher Schlagzeilen gemacht, denn er ist mit 320 Millionen US-Dollar Produktionskosten der teuerste Netflix-Film überhaupt.
Das ist unglaublich.
Diese Und auch mitunter einer der teuersten Filme so überhaupt. Ja. Weil es ist schon crazy.
Du kannst, kannst da sehr viel mitmachen mit dem Geld.
Und die bisherigen Kritiken waren auch durchwachsen. Also im Kontrastprogramm zu den hohen Ausgaben waren jetzt die bisherigen Stimmen sind nicht so hoch ausgefallen. Also David Ehrlich von Anyway hat zum Beispiel geschrieben, ehrlich gesagt gibt es keinen einzigen Lacher, nicht mal ein müdes Lächeln in dieser unerbittlich abgestandenen Tortur, die für Sci-Fi-Abenteuer-Komödien das tut, was The Gray Man für Action-Thriller getan hat. Absolut gar nichts.
Hm. Hier kurzer Einwurf. Ich habe das Ding nicht als Komödie gesehen. Das ist irgendwie halt so, witziger Film, Electric State, alle tot. Ja, aber das ist irgendwie witzig. Also es hatte natürlich so, sollte so funny Momente haben, aber es war für mich jetzt keine reine Komödie.
Nee, aber ich finde schon, dass so mit der Existenz von Chris Pratts Figur in diesem Film kommt automatisch dieser ganz schlimme Humor mit einher. So, und ja. Ich finde, so das kommt, sobald Chris Pratt in diesem Film auftritt, ist es so leider.
Würde ich nämlich zustimmen.
Eine Komödie.
So dieses One-Liner-typische auch Marvel-Ding, also dass man alle Charaktere sind Humor-Relief-Figuren.
Ja, aber der Film an sich ist ja kein. Also es gibt ja auch in diversen Horrorfilmen die witzige Figur irgendwie, Comic Relief. Aber
ich finde aber der Film
Sorry, da ist ein riesiges Erdnussmännchen. Also wenn das nicht funny sein soll.
Sag nichts über nicht. Mr. Peanut, okay. Da kommen wir gleich
noch zu.
Am meisten wird aber auch die Umsetzung kritisiert vom Grundmaterial, weil es gibt einen Bilderroman des Schweden Simon Stålenhag. Ich hoffe, das spreche ich richtig aus.
Graphic Novel.
Und der Bildband oder die Graphic Novel hat auch einen sehr schönen Look und das wird von Fans sehr geschätzt. Und jetzt haben halt viele das Gefühl, dass jetzt dieses sehr künstlerisch schöne Material in einem 0815 Netflix-Film verhunzt wird. Das ist so die Stimmung im Internet. Und wir wollen jetzt mal ein bisschen reinsteigen, weil wir haben uns auch den Bildband angeguckt und natürlich auch den Film. Wie findet ihr erstmal das Grundlagenmaterial? Also konntet ihr das so nachvollziehen? Also hat euch das angesprochen?
Also ja, weil sehr viele Bilder zu sehen waren und ich nicht viel lesen musste. Nein, Spaß.
Es ist auch Text dabei tatsächlich.
Ja, es ist Text dabei. Und
es beschreibt ja grundlegend eine gewisse Geschichte, die auch im Film aufgegriffen wird. Es gibt teilweise Bilder, die 1:1 zitiert werden in dem Film. Aber die Story, die im Film erzählt wird, ist nicht 100% die aus der Graphic Novel. Die Graphic Novel lässt halt viel Interpretationsspielraum, auch was das Ende angeht. Und das macht es halt, glaube ich, so schön, weil jeder kann sich so ein bisschen was vorstellen. Klar wird ein bisschen was erzählt auch. Aber es bleibt auch viel Interpretationsspielraum und das macht es ganz schön. Im Gegensatz zum Film, der uns überhaupt keine Freiheiten lässt, außer hier und da mal zu zweifeln, soll das jetzt religionskritisch sein oder was? Warum geht die Figur auf Wasser? Ach so, ja, witzig. Ja, aber das Grundlagenmaterial ist fantastisch.
Kannst du viel abgewinnen.
Ja.
Ich fand auch, dass der Look extrem schön war. Also es hat hier sowas auch Abgewetztes, also dieses typische Dystopie-Szenario. Ich finde, das ist so ein bisschen so ein Mix aus so The Last of Us, aber ich finde auch Fallout, also so dieses, auch diese Smiley-Roboter, die ja sowas krass Postmodernes haben. Also ich finde es wie so Andy Warhol-Kunst, die dann irgendwie einmal so durch den Häcksler geworfen wurde.
Ja, so dieses Gegenteilige, eigentlich was für Freude sorgen sollte, leicht und bla bla sein sollte, ist dann halt verrottet, abgerockt.
Genau.
Und so, quasi. unsere Gesellschaft dargestellt.
Jo, Marius,
das Monocle. Kommen wir endlich zum Philosophie-Teil des Podcasts.
Ja. Nee, aber also, was ich aber auch noch tatsächlich dem Film zugute halten möchte, ist, dass er das Buch rein theoretisch nicht so schlecht umgesetzt hat, wie ich anfangs gedacht habe, weil es wird ja sich im Internet sehr darüber aufgeregt, dass dieser Film das Grundmaterial komplett missachtet. Aber ich finde schon, dass es so rein theoretisch vom Inhalt her eine grob gute Umsetzung ist. Also ich finde, das ist doch halbwegs gut geglückt. Was vielleicht auch daran liegt, dass der Autor auch Executive Producer von diesem Film ist.
Ja. Mhm. Das kann man aber halt auch, obwohl er ist Executive Producer, manchmal schreibt man es ja auch rein wegen Rechten.
Ja.
So, wenn du Producer bist, weil du hast gesagt, ja, du darfst du machen.
Du bist Ausführender.
Aber Ausführender, ja. Ja, vielleicht hat er die Summe gesehen, ich weiß nicht.
Ja, wahrscheinlich.
Also, aber ich muss auch sagen, ich habe die Summe auch ein bisschen im Endprodukt gesehen, also um jetzt vielleicht auch erstmal was Positives zu sagen über den Film, weil, also ich habe eine sehr negative Erwartungshaltung gehabt, weil wir im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen haben und ich dann auch die ganzen Kritiken, die negativen gelesen habe. Und ich habe auch Schlimmeres erwartet. Also ich finde, man sieht dem Film teilweise sein extrem hohes Budget schon an. Also gerade bei den Roboter-Szenen, also da gibt es ja wirklich ganze Roboter-Schlachten und auch das Design, fand ich, war dann ganz gut umgesetzt. Und es hatte ja stellenweise auch diesen alten Spielberg-Film, auch so Stranger Things-Vibe, also gerade bei diesen Szenen am Anfang, fand ich, dass dann doch Atmosphäre rüberkam und ich fand, das sah jetzt auch nicht scheiße aus. Also ich finde auch, da ist vielleicht die allgemeine Stimmung im Internet ein bisschen geht zu hart mit dem Film ins Gericht.
Obwohl ich mich halt auch frage, klar, es wurde super viel CGI eingesetzt, aber ich denke, ich habe es irgendwie auch schon mal ein bisschen besser gesehen. Klar, auf einen Spielfilm gezogen ist es halt schon krasser, also wenn man sich mal so Old Studios anguckt, was da produziert wird in kleiner Form, das sieht schon krasser aus und gibt halt auch diese Vibes so von wegen, boah, ich will wissen, was hier passiert, das ist alles so dystopisch. Ich fand hier beim Film gerade den Anfang ziemlich stark, also dachte ich, okay, ich find's cool, ne, wie du sagst, ein bisschen Fallout, so ein bisschen AI, also von Spielberg auch, hat auch ein bisschen mitgeschwungen da drin, generell sehr viele Anleihen an diesen Film, aber im Grunde irgendwie, so hat man das Material genommen, finde ich, man hat so eine Mainstream-Verdummungsversion draus gemacht am Ende. Also es fehlt dem Film an Tiefe, also auch an dieser philosophischen Sache. Also das wirkt alles so, als hätte sich niemand so ganz krasse Gedanken gemacht, sondern wir könnten das so machen, so machen, so machen. Und vielleicht lässt man sogar eine AI das Ganze schreiben, so ein bisschen. Und es wirkte halt nicht so, oh, man hätte sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben können, noch so ein bisschen deeper in bestimmte Thematiken reinzugehen, weil es hat halt so auch so seine Tränendrüsen-Momente, die aber auch so viel hätten besser sein können. Und irgendwie hatte ich manchmal das Gefühl, der Film weiß nicht genau, welche Message er gerade genau vermitteln will in einzelnen Szenen. Nicht, dass ein Film das machen muss, aber gefühlt was hier so, er möchte es, er kann es aber nicht.
Sehe ich.
Ja, total. Ich finde aber auch, was du auch noch so genannt hast, also ich sehe auch die größten Probleme auf der inhaltlichen Ebene. Ich finde, es sind, glaube ich, auch viel zu viele Figuren einfach, die halt allesamt nicht wirklich ihre Time to shine bekommen. Und der Film will wirklich so viel unterbringen und schafft das einfach nicht. Und was Xenia eben so, was du gesagt hast, dass der Film gut aussieht, das würde ich auch sagen. Also sieht qualitativ, sehen die ganzen Effekte richtig gut aus, aber das Bild ist trotzdem hässlich, habe ich das Gefühl, weil alles so zusammengepackt wird und irgendwie passt nichts optisch zusammen.
Auch wegen Chris Pratts Perücke.
Genau, das ist ja, das ist so schlimm, weißt du, du hast so 320 Millionen US-Dollar hast du dafür für diesen Film ausgegeben, aber gibst dann nur 10 Dollar für die Perücke von Chris Pratt aus, das regt mich so auf.
12 Dollar.
Ja.
Ich finde aber auch, das war krass, weil im Gegensatz zu den guten Kulissen teilweise fand ich auch, dass das Make-up und Hair-Department hat so verkackt, weil ich fand auch bei Millie Bobby Brown, das wirkte voll aus der Immersion hat mich das gerissen, weil sie ja die ganze Zeit so perfektes Make-up hat, obwohl sie so on the road ist seit so Wochen und einfach nur in so einem Auto lebt und so gegen Roboter kämpfen muss. Und das fand ich, war sogar inkonsistent manchmal, wie viel Schmutz sie im Gesicht hatte. Also es war in ein, zwei Szenen, habe ich nochmal zurückgespult, war dann so, hatte sie hier so Schmutz und dann in der nächsten Szene nicht mehr. Und das sind dann so Sachen, wo ich denke, da hätte man sich mehr Mühe geben können. Ja, sehe ich auch. Ich finde auch, das große Manko sind die schwachen Figuren, die wirklich auch null Emotionalität aufbauen konnten. Also ich war sowas von gar nicht investiert in diese Beziehung auch zwischen Chris Pratt und Millie Bobby Brown. Also ich fand jeden Roboter irgendwie cooler und der hat mehr mit mir gemacht. Mr. Peanut hat sehr viel mit mir gemacht, als diese Menschen in dem Film. Also ich finde irgendwie, sie wirkten so ausgehöhlt und ich finde auch ein bisschen karikaturmäßig. Und Chris Pratt spielt ja auch seit Jahren dieselbe Figur. Er spielt einfach Star-Lord, in jedem Film, in jeder Serie, die ich ihn sehe. Also er hat dieselben unlustigen One-Liner.
Er hat ja auch einen Groot dabei quasi.
Ja, ja,
das und, ist, ja und ich dachte, es wäre sogar eine Anspielung gewesen. Die kommen ja irgendwann zu diesem alten Theme-Park und da liegt halt dann einer von diesen Scavenger Robotern rum und der sieht halt aus, so, ich glaube, es ist ein Wolfsmann. Ich dachte erst, ist es ein Waschbär? Ist es ein Waschbär? Ist es eine Anspielung auf Guardians of the Galaxy? Yeah. Aber wo du eben Figuren gesagt hast, ich finde das ziemlich krass. Film hat sehr viel Wert auf seine Roboter gelegt, was sehr cool war. Die funktionieren auch im Großen und Ganzen. Aber klar, es gibt Filme, die spielen in der Postapokalypse, das würde ich jetzt hier auch mal hier behaupten. Die können vermitteln, dass die Welt irgendwie leer, kaputt und sonst irgendwas ist. Hier fühlt sich die Welt irgendwie falsch leer an. So von wegen, es gibt ja noch viele Leute und trotzdem fühlt sich dieser Film so klein an, dafür, dass das ja so ein globales Ding ist oder zumindest US-weit. Auch diese Endschlacht, die paar Figuren, die da auf diesem Rasen kämpfen, denkst du, das ist das Ding, weshalb. Ja, im Vorgarten von der Firmenzentrale. This is it.
Ja.
Also,
ja,
und recht. Also generell auch so, ja, man sieht hier und da mal, das sind doch die schönen Szenen, irgendwie, wenn man so diesen Einfluss von dieser Virtual Reality auf die Gesellschaft sieht. In der Graphic Novel ist das ja auch so. Ich finde, das sind so Szenen, da ist der Film auch sehr stark, weil das halt so in so eine gewisse Melancholie reingeht und sowas. Die Leute sind also wie auf so einer Droge, nur halt mit so einem virtuellen Ding. Und
wie so bei Wall-E eigentlich.
Genau. Toller Film. Aber so generell, der Film ist so menschenleer und so und weil die Menschen, die da sind, halt auch nicht gefüllt sind mit irgendwie, mit Inhalt. Auch der Bruder, also Christopher, auch irgendwie, keine Ahnung, ich habe dem das irgendwie nicht so abgekauft. Also man kennt ihn aus Come On zum Beispiel, den Darsteller, da ist der super auch. Es liegt nicht an ihm, aber irgendwie diese Rolle und dieses Hin und Her und du weißt doch irgendwie schon am Ende, so, ab der Mitte des Films, ich glaube nicht, dass die den so einfach finden würden und damit nach Hause nehmen würden. Also, keine Ahnung. Es wirkt halt alles so wie aus einem Baukasten schlecht zusammengezimmert.
Ich finde auch, dass so seelenlos ein gutes Stichwort ist, weil ich finde auch, dass dann dem ganzen Film ein bisschen an so Spirit fehlt. Also so ging es mir. Ne? Ich finde auch, das lese ich jetzt auch ein bisschen aus euren Reaktionen. Ich fand auch, dass dann diese Backstory mit dem Bruder von Millie Bobby Brown, also ne, wir haben ja eben schon erzählt, es geht darum, dass sie ihn sucht, weil er verschwunden ist. Und dann wird halt in den ersten 10 Minuten wird ja ganz viel Exposition uns drauf gedrückt.
Ja.
Und ich finde auch, dass dieser familiäre Grundkonflikt, der ja das Herz der Geschichte sein soll, also es ist ja auch ein bisschen ein Familienfilm. Ich finde, Netflix also vermarktet den ja auch so ein bisschen als Film, den man so Samstagabend mit der Familie gucken kann und dann ja auch diese emotionale Bindung aufbauen soll mit den Menschen in dem Film, was nicht gut funktioniert hat, wie gesagt. Und dann finde ich aber auch, dass diese Exposition uns so lieblos vorgesetzt wird in den ersten 10 Minuten mit dieser Verbindung, wo die Figur von Kei-Yung Kwan auch mit reinspielt. Und das fand ich so hanebüchen. Also es hat für mich null Sinn ergeben und hat mich dann auch schon von der Prämisse her gar nicht an den Film gefesselt, weil ich so dachte, okay, also wieso sollte diese eine Person jetzt Auslöser sein für das Schicksal der ganzen Menschheit? Also das ist ja so sehr schwierig und da würde ich aber dann auch fair sein und sagen, da könnte ich jetzt auch ein bisschen den Bildband wahrscheinlich kritisieren, weil das ist ja die Grundgeschichte auch da. Aber ja, das
hörst du mehr zum Beispiel auch.
Okay,
also,
ja.
Also ich finde, ich glaube, man sieht ja niemals die Eltern, also nur mal so einer verschwommenen Sequenz, aber sonst gar nicht. Deswegen fühlt es sich halt auch so leer an, weil es geht auch, hey, die Eltern schreien jetzt sie an, sonst, also was ist das für ein komisches, also ist es jetzt ein zerrütteter Haushalt oder nicht? Weil der Junge geht halt auch aufs College, also irgendwie, warum ist sie so eine Mutterfigur und wo sind die Eltern? In der Graphic Novel wird ja auch erzählt, dass die eigentlich beim Militär waren zum Beispiel.
Mhm.
Und hier finden die einfach nicht statt. Und das macht es irgendwie noch leerer. Weil das ist nicht so, das ist ja deswegen so 320 Millionen. Wir hatten da wohl noch Geld für Casting von 2 Personen.
Ja.
Das bei Harry Potter sieht man die Eltern.
Ja, das stimmt. Und ich finde, es wirkt halt so, als würden diese Stars, also so Millie Bobby Brown, Chris Pratt und die Figur, die Christopher spielt, einfach so in so einen Raum gesetzt. Und jetzt spielt mal, weil ihr seid halt die Stars vom Film. Und
ja
der Rest wirkt so liegen gelassen.
Ja, und ich finde es halt auch crazy, wenn wir uns die ganzen Stars mal anschauen, die mitspielen.
Ja. Ja, da ging das Budget.
Das ist ja noch nicht alles. Ne?
Das ist ja wirklich so, ich finde, Kei-Yung Kwan I'm so sorry, man. So wirklich, ich gönne ihm so nach Everything, Everywhere, All at Once wirklich die Welt. Aber er sucht sich wirklich richtig beschissene Filme seitdem auch aus. Hier dieser Love Hurts, den er jetzt auch gemacht hat, beziehungsweise der noch rauskommt, ist auch wirklich nicht gut.
Das passt sich auch, weil das Michelle Yeoh eigentlich die Rolle spielen sollte von ihm in dem Film hier. Und dann hat er das irgendwann übernommen. Und das finde ich voll krass, weil die beide ja aus Everything, Everywhere, All at Once stammen. Und er jetzt dann irgendwie war, ich übernehme diesen Müll von dir.
Weil das ist so Reste essen einfach.
Ja,
total. Oh, aber ich finde es auch noch crazy, Stanley Tucci ist dabei, Woody Harrelson spricht These Nuts, den Peanut-Mann.
Mr. Peanut.
Brian Cox. Und Brian Cox spricht mit und Coleman Domingo, einfach so wirklich so Arthouse-Schauspieler spielen halt hier mit.
Stanley Tucci spielt einfach in diesem Film mit und gleichzeitig mit Conclave. Also ich finde es wirklich unfassbar, diese Range in einem schlechten Sinne von diesem Mann. Also ich finde aber auch, man sieht ja, dass sie auch schauspielen können. Also ich finde auch so, wenn da so ein Stanley Tucci irgendwie mit so hier den Bösewicht, wie heißt der jetzt nochmal?
Giancarlo Esposito
Szenen hat, dann wurde ich fast überzeugt, dass das ein guter Film ist. Und dann cuttet man wieder zurück zu Chris Pratt, wo ich auch finde, es tut mir voll leid, ich nichts gegen ihn persönlich, ne? Aber ich finde wirklich, er hat den Ausdruck wirklich von so einem Roboter. Also ich finde, man war da war nicht so viel Unterschied da. Ich finde, er hat einen Gesichtsausdruck, den er die ganze Zeit macht, wenn er irgendwie einen Witz erzählt hat.
Und vor allem, der Film verlässt sich halt auch total auf so Retro-Charme. Also natürlich werden klassische Rocksongs der 80s eingespielt und 70er und sonst irgendwas. Ja, richtig cool, wenn du halt die Stimmung deines Films durch halt, den Song kenne ich auch, Journey, ja, geil. Damit kriegst du halt Du kannst einen Hund beim Kacken filmen und legst da Journey drunter und es wird episch. Also weißt du?
Ja, guter Punkt.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Und das ist halt so ausgelutscht. Also Leute, also wird wieder Zeit für Original Soundtracks, weil gerade in Verbindung mit Guardians of the Galaxy, also du siehst ja die ganze Zeit Star-Lord vor dir, wie er halt Müll scrappt und dabei Classic Rock hört. So, also es ist halt so, und er hat einen kleinen Freund. Und aber den fand ich
extrem
süß. Der war der beste Charakter.
Der wurde von Anthony Mackie.
Ja,
das fand ich toll.
Der war cool, aber es war auch so obvious. Der steckt ja, also ich will jetzt nicht das Ende spoilern, aber mit dem passiert ja am Ende was. Und dann alle denken so, und ich so, come on. Er ist eine russische Matroschka.
Das ist halt die Marvel-Logik auch, dass niemand sterben darf oder dass es keine großen Verluste gibt. Ja, das wäre jetzt auch mein Kritikpunkt. Und das deckt sich ja auch mit dem, was wir auch schon angemerkt haben. Also so, es gibt diese semi-witzigen One-Liner, es gibt keine großen Verluste, es gibt diese Songs, die dann recycelt werden und dann so diese Figuren im Zusammenspiel sind alle so ein bisschen Humor-Relief und es wird kein ernster Moment wirklich mal stehen gelassen. Und ich finde, deswegen fühlt sich der Film auch an wie so ein Marvel-Produkt. Und ich meine, das ist von den Russo-Brüdern.
Ja, also, und ich habe auch nachgeguckt, das sind auch wirklich die Writer von einigen Marvel-Filmen. Also es sind wirklich, also auch die Leute, die das gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob vielleicht Disney sich dann vielleicht auch denkt, okay, die Russo-Brüder haben bisher abseits von Marvel auch wirklich nur Scheiße gemacht. Also alle Sachen, die halt nicht gut angekommen sind. Diesen Cherry-Film mit Tom Holland, der nicht gut angekommen ist. Dann The Gray Man und jetzt halt Electric State. Alle drei Filme, die nicht gut angekommen sind.
Viel Geld verschlungen.
Genau, und viel Geld verschlungen haben. Dass Disney sich dann vielleicht doch mal denkt, vielleicht holen wir sie doch nicht mehr zurück. Vielleicht, aber vielleicht können die auch nur Marvel. Vielleicht ist es so, dass sie bei Marvel zaubern können, aber abseits
davon. Ich meine, die haben ja ganze Bücher darüber geschrieben, wie sie Marvel-Filme strukturiert haben und von der Dramaturgie her und so. Ich meine, die haben ja Handwerk ja auch verstanden, für diese Comic-Sphäre, aber ich finde, man merkt eben, was ihr Rezept ist und man entdeckt das ja dann auch direkt in den Produktionen außerhalb dieses Franchises. Und
das kannst du halt auch nicht auf alles anwenden einfach.
Eben.
Ich denke halt, wenn man Bock auf so einen Film hat, wie diesen hier, so mit irgendwie mit Robotern und was das so ist und ab wann ist es irgendwie, wann kann man denen Rechte zuschreiben, weil sie irgendwie doch menschlich sind, ne? Also da kann man entweder Star Trek gucken oder man guckt halt AI von Steven Spielberg, beziehungsweise hätte ja eigentlich Stanley Kubrick drin sollen. Der Film, der hat ja wohl eine viel krassere emotionale Tiefe als der Film hier.
Ja.
Weil der Film ist dieses typische und am Ende drehen wir ein Video und wenn die alle herkommen, also dieser naive Gedanke, ein Moment verändert die Welt. Sorry, not gonna happen. So.
Ja, ich würde dir zustimmen. Ich würde aber trotzdem dazu sagen, um jetzt doch auch fair zu bleiben, dass ich schon auch schlechtere Filme gesehen habe, ja, weil er auch an so einer stabilen, auf so einem stabilen Grad so funktioniert. Also er unterhält leicht. Es gibt genug so Kraft von der Handlung her, dass man gespannt ist, wie das aufgelöst wird. Ja, also ich würde auch sagen, es ist so Stangenware leider, aber überzeugt dann doch für so einen Samstagabend, wenn man wirklich so sich auch die Roboter und die Welt und das Worldbuilding, wofür man natürlich auch den Bildband davor loben muss, anschauen will, dann kann man sich den schon angucken. Aber ich war auch nicht überzeugt von den Figuren.
Ich habe die ganze Zeit diese 320 Millionen im Kopf und denke so, how? Wirklich how?
Das ist crazy. Aber ich habe auch noch einen Gedanken zu diesem Film, was mir aufgefallen ist. Millie Bobby Brown spielt jetzt echt eigentlich nur so in Produktionen von Brüdern mit. Also so die Duffer Brothers, die Russo Brothers. Sie hat Godzilla gemacht für Warner Brothers. Oh. Und bald, hoffentlich, mit den Ehrlich Brothers.
Also ich dachte mit den Coen-Brüdern.
In so eine Magie.
Ja, ja, ich fände es cool.
Ich fände es auch mega cool.
Aber müssen wir noch über ihren Namen reden?
Achso, das
Millie Bonnie
Brown. Ja. Und sie hat den Sohn von John Bon Jovi geheiratet, ja. Letztes Jahr, glaube ich. Deswegen heißt sie jetzt Bon Jovi mit Nachnamen.
Also Millie Bonnie
Brown. Millie Bonnie Bon Jovi.
Das muss ich jetzt mal nachgucken.
Das ist Fakt.
Es ist, warte.
Also,
so Wikipedia. Ah, doch, crazy.
Ja. Millie Bonnie Brown Bon Jovi.
Das ist ja crazy.
Ja, das ist wild.
Also, warum nennt sie sich nicht MB3?
Chica.
Oh mein Gott. MB3.
MB3.
Oder MBBB.
MBBB.
Ja, also unser Fazit kann man machen, muss man aber nicht.
Lest die Graphic Novel, guckt AI und gibt bessere Werk vor.
Ja. Geht auf Toilette.
Geht auf Toilette und lasst damit Journey laufen.
Oha.
Epic-Stuhlgang.
Aber können wir nochmal kurz drüber reden, wie cool Mr. Peanut war?
Ja, Mr. Peanut
war. Ich finde, der war wirklich ein bisschen. Hot auch mit seinen Ideen. Er war ja der Martin Luther King, der Roboter. Und
okay, wow.
Ganz ehrlich, also ich würde mich ihm anschließen, als er seinen Hut verloren hat. Puh.
Das tat ein bisschen weh. Ich dachte, er stirbt.
Das tat wirklich weh.
Tat das weh, falls ihr noch Haut habt?
Nee, ich fand, der Hut, der macht's schon.
Ja.
Weil er war so groß.
Da ist noch was anderes groß bei mir. Seine Nüsse.
Was ich schockierend fand, dass der Film... Das ist
so dumm. Der lag so krass auf der Straße, ne?
Wirklich. Ja, ich fand es krass, dass der Film die...
Nein, wir reden gerade über Nüsse.
Geile Peanuts, ja. Okay, dass der Film seine Roboter teilweise unterschiedlich bewertet hat. Aber der Endschlacht gibt so... Es gibt ja diesen... Mailbot.
Achso, ich dachte, du redest von Mr. Taco.
Mr. Taco.
Oder doch,
ja, dann kommt ja. Und das ist dann so, oh nein. Dann wird dieser Mailbot halt so bedroht.
Ja.
Und dann wird abgelenkt und dann wird aber dafür halt der Klavierspieler-Bot geopfert.
Das war
denkst so
grausam.
Was? Also es ist ja, wieso hat der Mailbot Plot-Armor und dafür wird dann der Klavierspieler-Bot geopfert? Voll. Das war richtig frech.
Das war wirklich.
Und da war auch keiner traurig.
Doch, ich war traurig.
Ja, du.
Ich hab Tränen vergossen für Mr. Taco.
Aber keiner von seinen Freunden ist halt am Ende so, oh ja, wir haben gewonnen. Ja. Aber der Taco-Bot und
aber ich habe mich gefragt, ob man nicht Roboter, also es ist ja doch auch immer in ganz vielen Produktionen so, dass du die wieder beleben kannst durch, ne, ein bisschen rumschrauben.
Ein bisschen. So wie Millie Bobby Brown einfach mit dem Schraubenzieher ein Draht befestigt, dann läuft der Roboter wieder.
Ja, Marius, das ist Sci-Fi, das ist nicht sein.
Das ist Sci-Fi.
Das ist Sci-Fi.
Das ist ein richtiges Sci-Fi-Movie.
Ja.
Ja,
Auch Sci-Fi.
Ja.
Ist ja der neue The Last of Us Trailer von Staffel 2. Am 14. April startet die zweite Staffel.
Okay.
Und
Retro.
Okay. Mit dabei neu sind Caitlin Dever als Abby und Jeffrey Wright als Isaac und Isabella Merced als Dina. Und ich freue mich über diesen neuen Cast. Ich freue mich auch auf die neue Staffel, aber ich bin auch jetzt schon, bereite ich mich emotional darauf vor. Im Trailer sieht man aber auch, dass es Sporen geben wird. Das war ja auch in der ersten Staffel noch nicht so der Fall. Also für alle, die das Game nicht gespielt haben, das ist ja, wenn das sozusagen auch in der Luft liegt, der Pilze, Virus, ne? Der Cordyceps, genau, die Pilze. Und da gab es dann auch, im Spiel gibt es ja auch immer diese Masken, die man dann tragen kann. Und das wurde jetzt in der ersten Staffel ausgelassen. Und jetzt sieht man in der zweiten Staffel, dass sie in Masken investiert haben.
So Evolution des Pilzes.
Ich
muss sagen, ich habe das zweite Spiel nicht gespielt. Ich bin da noch völlig, ich weiß, dass was passiert, aber ich weiß nicht genau, was passiert. Ich habe eine Ahnung, Aber bitte keine Spoiler.
Nee, wir halten die Schnauze.
Wir werden natürlich nicht spoilern. Aber ja, ich wollte einfach mal drüber sprechen, ob ihr den Trailer gesehen habt.
Ja.
Ich hab Bock.
Ich hab richtig Bock.
Hab die Gefühle
Angst.
Dem Casting.
Ich hab immer Angst, um den, Angst um den ganzen Cast.
Nee, ja, also
nein, zumindest bei den Hauptfiguren.
Ich habe Angst um den Cast, tatsächlich vor allem Kate Endeavor, dass sie Abby spielen wird. Eine sehr umstrittene, gehasste Figur im Fandom eigentlich. Und ich habe Angst, dass sie sehr viel Hate abbekommen wird von Leuten, die das schauen werden. Aber hopefully wird sie ihren Job richtig gut machen. Ich habe da auch keine Zweifel dran. Und generell habe ich wirklich, wirklich Bock auf diese zweite Staffel. Aber auch, wie gesagt, sehr viel Angst. Und ich glaube, ich muss mich emotional darauf vorbereiten. Denn es wird sehr viel geweint werden, habe ich im Gefühl.
Die erste Staffel hat uns ja schon zerstört mit der dritten Folge.
Diese dritte Folge war so toll.
War schon grausam. Aber ja, ich glaube auch, dass man da jetzt in der zweiten Staffel mehr von haben wird. Ich meine, 5 Jahre sind ja vergangen. Also das weiß man ja schon über den Inhalt, dass es da einen Zeitsprung geben wird. Und
da hat man Pedro Pascals Haar einfach noch ein bisschen grauer gemacht.
Aber ja, meint ihr, wie bei Fantastic Four.
Meint ihr, es wird wieder so Episoden geben, die für sich stehen werden?
Ich hoffe.
Ja, ich denke mal, dass sie das reproduzieren werden, weil das war ja relativ erfolgreich. Mhm. Auch in den Kritiken kam das ja gut an. Und das war, fand ich, auch die stärksten Momente von Staffel 1. Mhm. Weil sonst, wenn man das Spiel gespielt hat, ist es ja sehr nah an der Handlung. Und da gab es ja auch Kritik für, was ich auch verstehen kann. Dass es dann zu gleich ist vielleicht oder dass das Gameplay sich dann da nicht so krass davon unterscheidet.
Dann ist es zu weit weg.
Ja, also.
Ja, man kann es niemandem recht machen.
Kannst du einfach mal genießen, ne?
Man kann es auch einfach mal genießen, das stimmt. Es war ja auch der zweite Kritikpunkt war ja, dass auch zu wenige Klicker dabei sind. Also, dass es einfach zu wenig Action und zu viel Emotionen, was ich nicht nachvollziehen kann.
Zu wenig Klicker, zu viel Trigger.
Ja.
Aber ich fand das okay. Also ich finde, es muss jetzt auch nicht in dieses ständige Gemetzel von irgendwelchen Mutierten kommen und ständig musst du gegen die kämpfen. Das war ganz gut dosiert, fand ich. Da gab es ja auch diesen riesen Outburst mal und so, also cool, da gab es ja dann auch die etwas größeren mal zu sehen. Das war ja schon cool, das muss nicht die ganze Zeit sein. Also ich finde, die Serie hat da schon einen Fokus in der ersten Staffel auf eine andere Thematik beziehungsweise eine andere Intensität gelegt, die mal sehr viel schöner war, weil wir sind hier jetzt ja auch nicht gerade mit wenig mit Postapokalypse, mit Zombies und mutierten Kram, haben wir nicht wenig, ne? Also bei The Walking Dead war ja auch irgendwann so, ja, die Zombies spielen da irgendwie auch keine große Rolle mehr, weil die sind keine große Bedrohung in der Einzelzahl so, no one cares eigentlich.
Voll.
Und dass man da hier gesagt hat, okay, wir machen das jetzt nicht so intensiv, sondern es geht um die Figuren hauptsächlich.
Ja, das fand ich schon eine gute Sache. Das ja auch ab, genau. Ne? Also auch dann, wenn du irgendwie direkt in der ersten Szene schon so 1000 von den Dingern hast, dann bist du ja am Ende so, ah ja, haben wir ja schon alles gesehen. Ja. Ne? Ich finde, das muss sich ja stetig aufbauen. Also, ja.
Ich bin aber auch so eher ein Kritiker der ersten Staffel in Hinsicht der Tatsache, dass es schon so sehr 1:1 die Spiele verfilmt sind. Und Also ich finde, es gibt ja wirklich so viele Szenen, die sich einfach doppeln. Und das finde ich dann als Person, die das Spiel schon gespielt hat, ein bisschen traurig. Natürlich für alle Leute, die Spiele nie gespielt haben, die werden sich darüber freuen und die werden das gut finden, weil das Grundmaterial ist ja auch unfassbar stark. Und rein theoretisch kann man sich da auch 1:1 dran bedienen. Aber ich finde es einfach so ein bisschen schade. Und deswegen habe ich so Hoffnung in Staffel 2. Und ich glaube auch, dass die auch eintreten werden, dass Staffel 2 so sehr viel Staffel 2 und Staffel 3 sehr viel anders machen wird und sich nicht 1:1 in diesem Spiel bedienen wird, weil sie müssen auf jeden Fall strukturell so einiges umhauen und ich glaube, Staffel 2 steht auch vor so einer riesigen Mammutaufgabe, das alles bewältigen zu können, beziehungsweise Staffel 2 und 3 wird ja das zweite Spiel umsetzen und ich hoffe, dass es einfach gut wird, aber ich glaube, das wird schon gut, weil man hat auch im Trailer schon sehr viele Szenen gesehen, die im Spiel gar nicht so vorkommen. Mhm. Das heißt, ich habe Hoffnung.
Ja, ich bin auch guter Dinge.
Ich glaube auch, die trauen sich einfach. Die haben geguckt, erste Staffel, wie funktioniert, wie kommt es an? Und jetzt können die quasi so daraus hoffentlich so ihr eigenes Ding machen. Und dann, glaube ich, entfernen wir uns dann auch ganz gut vom Spiel, dass auch Lenny zufrieden ist.
Dankeschön.
Ich hoffe auch.
Und ich freue mich auf ein Pedro Pascal-Jahr, weil das ist ja nicht die einzige Produktion, die startet. Also ich meine.
Gladiator 3.
Nein.
Oh, Moment, geht ja gar nicht.
Ich rede natürlich von Fantastic Four.
Und dann noch ein weiterer Film. So. Also der macht dieses Jahr, glaube ich.
Der Pedro-Film.
Pedrito. Er hat ja jetzt Pedrito. Ein Foto gepostet, habt ihr das gesehen?
Nee.
Oscar Isaac.
Oh ja. Oh.
In seiner Story. Und
die haben die beiden gekuschelt.
Süß, weil sie haben gekuschelt.
Oh.
Und das sind die Lieblings-Hispanic-Space-Cowboys von uns allen.
Die Space Daddies.
Die Space Daddies, ja.
We love that.
Kommen denn auch Space Daddies in den Starts der Woche vor, Lenny?
Ich würde eher sagen, leider nein.
Diesmal nicht.
Leider nein. Das wird eine traurige Woche für uns.
Oh Gott.
Was starten denn so?
Es startet für immer hier ein Film, den Jonas gesehen hat. Aber Jonas ist tatsächlich nicht hier. Soll ich ihn einmal schnell...
Komm, hol mich mal rüber.
Jonas!
Warte Sekunde. Ich stehe einmal kurz auf und ich hole den Jonas.
Okay. Lenny, Jonas.
Hallo Jonas.
Wie fandest du Für immer hier?
Für immer hier fand ich großartig. Aber ich finde, da muss man auch in der richtigen Stimmung für sein, weil das ist ein sehr niederschmetternder Film, weil er auch auf wahren Begebenheiten basiert. Das spielt in den 70ern in Brasilien während der Militärdiktatur. Und da geht es um eine Familie in Rio de Janeiro, wenn ich mich richtig erinnere, weil man auch immer wieder den Strand sieht. Der Vater wird eines Tages von der Militärpolizei abgeholt und kommt nicht mehr zurück. Das Ganze kündigt sich dann auch immer an, weil du siehst immer so normale Szenen innerhalb von Rio de Janeiro. Und dann sieht man aber mal, dass der Film beginnt, dass so ein Militärhubschrauber über die Stadt drüber fliegt oder dass man so in der Entfernung sieht, dass da irgendwelche Militär-LKWs ankommen. Und so diese bedrückende Stimmung wird halt so dadurch aufgebaut.
Mhm.
Und genau dieser Vater wird dann letzten Endes von der Militärpolizei mitgenommen. Und es bleiben aber bei der Familie, die aus der Mutter, dann sind es glaube ich 2 oder 3 Kinder und dem Vater besteht, die sind dann unter Hausarrest währenddessen in diesem Haus und müssen halt darauf warten, was passiert. Und womit der Film halt auch viel spielt, ist diese Ungewissheit, weil die halt nicht wissen, was es mit dem Vater ist und das geht noch weiter und weiter und weiter. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wie viel Hoffnung diese Familie hat und mit was für einer Ungewissheit die leben muss, was halt mit diesem Vater passiert ist, ist unglaublich. Und Fernanda Torres spielt das großartig. Und sie hat ja, glaube ich, auch den Oscar dafür gewonnen.
Nee, hat sie nicht.
Hat sie nicht?
Mikey Madison hat gewonnen.
Das ist ein Skandal.
Das ist ein
Skandal.
Ja, genau. Aber er hat es auf jeden Fall verdient. Ich kann den Film jedem ans Herz legen. Aber wie gesagt, es ist wirklich harter Tobak, basiert auf wahren Begebenheiten und ist auch eine Romanverfilmung von dem Sohn, der dann quasi diese ganze Geschichte niedergeschrieben hat.
Okay, sowas ist natürlich sehr ergreifend. Aber ich muss sagen, ich habe richtig Bock, den Film zu sehen.
Mhm.
Alleine wegen Fernanda Torres, weil das, also ich habe immer wieder gehört, das ist so die krasseste Performance seit langem von irgendwem. Deswegen.
Und das Witzige ist, das hat mir ein Kumpel von mir erzählt, der kommt ursprünglich aus Brasilien, dass sie jetzt, also dass der Regisseur schon mal mit, glaube ich, der Mutter von ihren Film gemacht hat, und der war als allererster brasilianischer Film überhaupt auch für einen Oscar nominiert, hat das dann nicht gewonnen. Und jetzt hat die Tochter mit dem Film jetzt auch den ersten Oscar nach Brasilien geholt, wenn ich mich richtig erinnere.
Es ist so heftig, weil wenn man unter den Posts von der Academy in den sozialen Medien schaut, da gibt es nur Postings über Fernanda Torres. Also so, es gibt so viele Fernanda Torres, brasilianische Fernanda Torres Fans, die überschreiben, wieso kriegt Fernanda Torres keinen Oscar? Fernanda Torres sollte gewinnen und sowas.
Ja. Das war, wir haben auch den Screener bekommen zu dem Film und auch wir hatten die Möglichkeit gehabt, das im Kino zu schauen. Die hatten so ein Special Screening und mit der brasilianischen Community aus Köln und die haben gemeint, da hätte es dann, das wäre auf jeden Fall Stimmung gewesen im Kino, wenn wir da auch hingegangen wären.
Ach, schade.
Ja.
Mann, ich hoffe, die machen das nochmal.
Ja.
Da wäre ich dabei, okay. Tschüss.
Danke, Jonas.
Hallo. Hallo, Lenny.
Welcome back, Lennart.
Ich fand das so cute, was du gerade so gesagt hast, mit dass diese brasilianische Community so abgeht bezüglich Für immer hier, weil ich sehe das auch immer so, wenn irgendwelche Stars so Konzerte machen, also World Tours, und dann du irgendwo in so sozialen Medien dann in die Kommentare schaust, ist die brasilianische Community immer am Start und sagt so, oh mein Gott, wir freuen uns voll, wenn du nach Brasilien kommst. Woo! Das sind immer so das, was am meisten dominiert, und das finde ich immer so schön.
Ja, habt ihr das auch gesehen mit den Gewinnern von Flow, die dann nach Hause gekommen sind und dann empfangen wurden, wie als wäre es so eine WM. Das war richtig krass, das war deren Sommermärchen. Ja. Also die sind nach Hause gekommen, haben alle Leute da gestanden und applaudiert und dann sind die aufgetreten auf so einer Bühne, das war richtig, richtig wholesome. Schön.
Ja,
Flow ist toll.
Ich brauche mir so ein Beispiel dran nehmen.
Ich weiß aber nicht,
wir können auch einen Film machen, aber dass wir einfach die Kultur ein bisschen auch schätzen.
Ja.
Ja.
Ja,
okay. Ja,
okay. Okay. Den deutschen Film. Sind wir
der quasi deutsche Christoph Film.
Maria Herbst. Sind wir
ja, Stromberg der Film 2 dieses Jahr. Und
das Kanu des Manitou.
Yay, der Zeit Staffel 3.
Startet kommt nämlich auch.
Auf Prime.
Auf Prime. Genau. Habt ihr mal das Rad der Zeit geschaut?
Nee.
Nein.
Okay, weil ich war ja noch dabei bei der ersten Staffel und ich glaube, die Hälfte von der zweiten habe ich sogar noch gesehen.
Oh.
Aber das wurde mir dann alles zu wild, weil ich die Serie nicht gut finde.
Auch schon ab der ersten Staffel nicht?
Schon ab der ersten Staffel nicht.
Warum geht's denn da überhaupt?
Ja, weil ich bin ja so eine kleine Fantasy-Maus und dann dachte ich mir so, wenn dann schon so eine große Produktion, ich mag die Bücher auch.
Und Rosamund Pike.
Genau, Rosamund Pike spielt auch mit. Und genau, Robert Jordan hat da ja eine krasse Welt erschaffen. Und das Rad der Zeit hat aber große Probleme, was so Dramaturgie und irgendwie Vorhersehbarkeit und auch wirre Storylines angeht, die dann auch ins Nichts führen. Und ich fand aber auch, die zweite Staffel hat das noch gravierender gehabt als die erste. Und ich konnte dann einfach nicht weitergucken. Aber ich find's krass, dass Amazon immer noch an der Serie festhält, weil jetzt kommt die dritte Staffel raus. Und es scheint weiterzugehen. Der Kampf gegen die Schattenkrieger entbrennt. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich sollte vielleicht noch mal reinschauen. Vielleicht kann die Serie sich ja noch fangen. Und wenn Amazon dran glaubt, dann
ja, wenn Jeff Bezos dran glaubt, dann vielleicht du auch.
Ich weiß, dass auch viele Leute die Serie noch gucken. Deswegen vielleicht, wenn irgendwer die Serie noch schaut, schreibt es gerne mal unter in die Kommentare, ob es sich noch lohnt. Weil dann gönne ich mir die noch mal.
Gönnung.
Mach das. Aber ich finde es crazy, wie Prime eigentlich so der Fantasy-Streaming-Dienst ist mit hier Ringe der Macht, mit das Rad der Zeit und die machen ja auch bald Fourth Wing. Ist das Prime eine Prime-Produktion?
Das ist eine Prime-Produktion, ja.
Aber ist jetzt ja alles nicht so Prime vom Inhalt.
Nee,
ne? Also da sind sie eher so bei das Beste, was sie haben, ist
Entschuldigung, Fourth Wing bitte. Wir wissen noch nicht, wie die Fourth Wing
Serie wird. Ich war bei Ringe der Macht.
Ach so, okay. Ja, das stimmt. Aber trotzdem schauen es die Leute ja, ne? Also ich denke mal nicht, dass sie das Rad der Zeit Staffel 3 produzieren würden, wenn es nicht noch genug Einschaltquoten gibt.
Sie sich nur auf Fallout konzentrieren.
Ja.
Oder das. Ja, Fantasy umzusetzen ist aber auch schwer, deswegen gebe ich meistens so Produktionen auch immer ein bisschen Vorschusslorbeeren.
Du brauchst doch nur einen Wald und einen Umhang.
Genau. Marius, ganz ehrlich, du hast ja keine Ahnung. Hast du Ahnung von den 70ern? Weil das war doch eine Zeit, da warst du noch zugegen.
Da war ich am Start, ja. Ich war im Jahr 75 auf einem Jazzfestival.
Oh, da warst du.
Krass.
Ja, nein,
Bist du Vera Brandes?
Reincarnated. Welcome back.
Um Vera Brandes geht es nämlich in dem Film Köln 75. Das ist eine Frau, die ist zuständig dafür gewesen, also sie ist Konzert- bzw. Tourmanagerin und sie hat schon im jungen Alter von 18 Jahren damit angefangen, beziehungsweise auch noch, als sie minderjährig war und sie hat für verschiedene Artists Konzerte gebucht und vor allem vorrangig für Jazzmusiker und es geht darum, in diesem Film Köln 75, dass sie 1975 in Köln eines der berühmtesten Konzerte der Geschichte eigentlich veranstaltet hat, nämlich für den Jazzmusiker Keith Jarrett. Und dieses Konzert ist deshalb so einzigartig, weil es ist eines der. Entschuldigung. Ich habe kurz einen Brain-AFK gehabt. Also,
ist gut.
Nein, warte, ich muss. Nein, es ist.
Warte, das war so richtig. Das wäre so ein anderer Charakter aus dir rausgebrochen.
Ja, ich weiß.
Entschuldigung. Ja.
Alles warte, ich will gucken, wie oft sich diese Platte verkauft hat, weil ich möchte jetzt
hier fünfmal.
Nicht, fünfmal.
Das war das letzte Mal, dass Köln eine Hochburg der Kultur war.
Hm.
Das stimmt gar nicht. Wir haben auch diverse
Kunstfestivals.
Okay, gut.
Es gibt die Lit Cologne, es geht ja genau.
Okay.
Wow. Die Einzigen, die das Jazzfestival kommen, waren die Höhner. Die Einzigen, die es getoppt haben.
Klar.
Okay. Ja, bald kommt Mazarin nach Köln, ne?
50, 74, 90, 2010.
Das sind nicht die Höhner.
So. Doch.
Das ist der Sport von der Stiller.
Oh, okay.
Wow!
Okay. Wir starten.
Oh ja, back to Jazz.
Wir starten wieder an. Dieses Konzert von 1975 in Köln ist deshalb so krass, weil es davon auch eine Aufnahme gibt und daraus wurde ein Album gemacht von diesem Konzertauftritt. Und das ist das meistverkaufte Soloalbum des Jazz mit ganzen 4 Millionen Mal verkauften Einheiten. Und ich finde, das ist eine super interessante Geschichte, dass einfach eine 18-Jährige dieses Konzert organisiert hat. Und das basiert auf wahren Begebenheiten. Und ich finde diesen Film tatsächlich Gut. Gut. Mhm. Also er ist wirklich gut.
Gut.
Ist er das gut? Ein Ronny?
Er ist besser als gut. Ich würde dem Ganzen so eine 7 von 10 geben. Aha. Ich glaube, vor allem werden sich natürlich Leute an dem Namen so ein bisschen festhalten und sagen, oh, Köln 75. Ich glaube, da können wir nochmal hier Lokalpatriotismus raushauen und wir freuen uns, Köln im Jahr 1975 zu sehen. Das Problem ist leider, dass man davon herzlich wenig sieht. Also es ist so, das wurde auch im Presseheft gesagt, man sieht deshalb so wenig Einstellungen von Köln irgendwie. Also man bekommt gar nicht das Gefühl, dass man wirklich in Köln ist in diesem Film.
Kein Dom?
Kein Dom wird gezeigt.
Das
geht ja nicht. Kölner Tatort ist crying.
Kriminell, meine Güte.
Ja, aber das wurde im Presseheft geschrieben, in Köln gibt es einfach keine Ecken, die so aussehen, als ob es noch in den 70ern stand.
Aber da kann man doch was in der Postproduktion reißen, oder?
Das hat doch schon viele Produktionen gerissen.
Irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, ob hier die finanziellen Mittel da waren. Ja. Deswegen wurde es immer so.
Einfach alte Schimanski-Tatorte und ballerst die da rein. Also.
Ist ein CGI drüber?
Ja.
So wie Bill Clinton in Electric State auch drin war.
Ja.
Never forget.
Ja, das hat man leider
gar nicht. AI regelt alles. So.
AI regelt alles, okay.
Aber das ist halt so, ich glaube, das Ding, wenn man wirklich so Bock hat, oh mein Gott, ich will Köln auf der großen Leinwand sehen, dann sollte man sich das vielleicht nicht geben.
Hm. Ja. Da sollte man in die 3D-Experience gehen am Neumarkt.
Genau, guckt euch einfach den A-Team-Film an, wo Köln, Stuttgart ist.
Ja.
Ja,
nein, aber.
Aber okay. Abseits davon lohnt es sich total, weil Maler Emde als Vera Brandes ist wirklich fantastisch und generell. Es ist ein richtig guter Film, der hier und da auch mal wieder diese deutschen Problematiken hat, so dass es so sehr theatrales Schauspiel ist, aber ich finde im Großen und Ganzen.
Dialog.
Genau, und ich finde aber im Großen und Ganzen ist es wirklich ein sehr kurzweiliger Film, der sehr viel Spaß macht und auch wirklich so, das ist ja auch rein theoretisch wieder so ein Musik-Biopic, aber hat halt dieses eine bestimmte Ereignis, um das es sich dreht, und ich finde, das sind diese guten Arten von Musik-Biopics,
die nicht so alles abdecken wollen,
sondern wo es halt nur um dieses eine Ereignis geht. Und dafür lohnt es sich auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Und wir haben ja gerade eben schon, hast du ja gesagt, wir sollten stolz auf deutsches Film, auf deutsche Filmprodukte.
Wenn es gut ist.
Genau, wenn es gut ist. Und deswegen schaut euch lieber diesen Film an als den 10.000. Christoph Maria Herbst-Film. Das ist wirklich so. Das ist so einzigartiges deutsches Kino. Macht Spaß.
Ein schönes Plädoyer.
Ja.
Ich werde auf jeden Fall auch reingehen, weil mein Freund darin Statist war.
Ich habe ihn leider nicht gesehen.
Ja, das ist schade. Aber ich muss den Film noch gucken, weil er trägt eine Perücke und sieht aus wie ein Kellner aus den 70ern.
Sieht nicht aus wie Chris Pratt?
Natürlich privat, aber jetzt nicht in dem Film. Ja, nee, aber.
Ich weiß nicht, was erstrebenswert ist.
Wie Chris Pratt?
Aussehen wie Chris Pratt?
Das ist ja, ist doch. Ja schon.
Das ist ein Schnorrschener, oder?
Ja, nee. Aber man freut sich nicht aus wie Chris Pratt. Aber ja, in dem Film trägt er eine Perücke, die schon sehr rumgekommen ist. Deswegen.
Ah, ich habe davon gehört.
Ja,
genau.
Ja,
die sehr rumgekommen
die,
ist.
Die war schon. Die war in Köln 75 schon live
vor Ort. Die war schon angeblich auf Cannes und so. Die haben schon große Leute getragen.
Auf wessen Köpfen saß
die? Das ist dann so, weißt du, die Perücke wird dann so in den roten Teppich gekriegt. Alle machen Fotos von der Perücke.
Genau. Aber das ist auch richtig so ein. Also, die ist sehr haarig. Ich habe auch Fotos gesehen, wie er diese Perücke getragen hat, und das war unfassbar. Weil meistens, wenn du ja Statist bist, wird dir immer gesagt, du sollst nicht deine Haare schneiden, weil, wenn das jetzt ja so eine Produktion ist aus den 70ern, dann musst du ja lange Haare haben. Und er war so eine Woche voll beim Friseur. Aus Versehen hat er nicht drüber nachgedacht. Aber deswegen war er mehr im Film drin, weil er dann eine krasse Perücke auf hatte. Also,
okay, ja. Hätte ich nicht gesehen.
Hier als Tipp.
Ich habe ihn leider nicht gesehen, aber wie alt ist diese Perücke?
Oh, das weiß ich leider nicht. Aber
schon was älter.
Die ist schon was älter, ja. Also sah auch aus, als hätte die schon, war ein bisschen runtergerockt. Ja,
auch gut gewaschen, hier Läuse da drin.
Finde ich gut.
Will you wear wigs? Maybe.
Maybe. ich habe tatsächlich noch einen weiteren Kinostart diese Woche.
Oh.
Das ein bisschen eine größere Thematik hat, beziehungsweise eine größere Kontroverse. Denn es geht um den Film Bonhoeffer über Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Und der Film wurde gemacht von Todd Kamarnicki. Der ist der Autor von Sully gewesen, unter anderem mit Tom Hanks. Und das zeigt hier schon mal direkt so, nicht unbedingt die erste Problematik, aber schon so ein erstes Aufhorchen, so dass ein US-amerikanischer Film über Dietrich Bonhoeffer gemacht wird. Und noch einmal, um das ins Gedächtnis zu rufen, Dietrich Bonhoeffer, der war evangelischer Theologe, der sich auch gegen die Gleichschaltung von Kirche und Nationalsozialismus eingesetzt hat. Und im Allgemeinen war er so ein sehr involvierter Teil des Widerstandes. Und er war auch unter anderem beteiligt an der Planung eines missglückten Anschlags bzw. Attentats auf Hitler. Und dadurch ist er auch als Gefangener ins KZ deportiert worden und wurde 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Also es ist eine sehr bewegende, also wirklich bewegende Geschichte. Und vielleicht kennt man ja auch so sein Gedicht von guten Mächten treu und still umgeben. Das ist ein absoluter Kirchenbanger. Ich sag's dir, es ist mein Lieblingskirchenlied neben Laudato Si.
Nur als Kanon.
Oh Gott.
Genau, aber nur als
Straight to Jail, Laudato Si, wirklich.
Laudato Si.
Das ist kein Banger.
Selbst der Atheist in mir, der horcht da nochmal hin und sagt so,
Laudato Si ist so durchgenudelt.
Ja.
Hör auf. Okay, Dietrich Bonhoeffer.
Wir kommen wieder mal dahin. Ja. Denn dieser Film Bonhoeffer soll jetzt ein Biopic über Dietrich Bonhoeffer sein. Das Ding ist, diese eigentlich hochinteressante Geschichte, die wurde nun von einer US-amerikanischen Produktionsfirma namens Angel Studios umgesetzt. Mhm. Und das ist auch das Studio, das Sound of Freedom zu verantworten hat. Darum geht es auch später noch einmal. Und genauso pathetisch und überdramatisierend, wie der Name des Studios ist, ist jetzt auch der Film geworden. Der ist eigentlich hochkarätig besetzt. Jonas Dassler, den man aus
Goldene Handschuhe
kennt, der spielt hier Dietrich Bonhoeffer. August Diehl ist zu sehen, Moritz Bleibtreu und Flula Borg. Lol. Kennt ihr Flula Borg? Das ist so ein eigentlicher Influencer. Der hat auch in The Suicide Squad hat der diesen Speer oder was, Bumerang-Typen? Nee, Bumerang war Pete Davidson. Aber ich glaube, er war dieser Speer-Typ.
Okay.
Krass. Egal, auf jeden Fall, das ist eigentlich so ein Influencer.
Nur Andy Borg.
So ein Deutscher, der dafür bekannt ist, dass er so in die USA ausgewandert ist und dann so die ganze Zeit mit einem heftig deutschen Akzent geredet hat. Und super. Der ist eigentlich Comedian und der spielt halt hier in diesem Film mit. Und David Johnson spielt mit.
Der hat doch auch hier in Pitch Perfect Teil 3 mitgespielt.
Genau. Ja. Und David Johnson spielt auch noch mit. Den kennt man aus Alien Romulus und Rylane. Und das Ding ist, dieser Film wurde aber komplett auf Englisch gedreht und dann nachsynchronisiert, obwohl sehr, sehr viele deutsche Schauspieler dabei sind und er generell in Deutschland spielt. Aber das Ding ist, diese Synchro ist wirklich fürchterlich. Es ist wirklich unguckbar dadurch, weil David Johnson, der eigentlich so voll der Cutie ist und so ein zierlicher Mann, auch noch recht jung, der hat einfach so eine tiefste Actionstimme im Deutschen. Also du kannst ihm wirklich so gar nicht zuhören. Und zum Beispiel Moritz Bleibtreu hat sich auch selbst nicht nachsynchronisiert. Und es hat ein Ding. Er distanziert sich nämlich jetzt von dem Film. Krass. Also generell, der gesamte deutsche Cast, die mitgemacht haben, distanzieren sich dadurch, weil dieser Film sehr inakkurat ist, bis zum geht nicht mehr eigentlich, wie es
also wirklich grobe Schnitzer dann im Leben dann.
Genau, grobe Bonhoeffer, Schnitzer, wenn es um das Leben von Dietrich Bonhoeffer geht. Und das ist halt, finde ich, sehr krass, weil ich finde so bei Musikbiopics finde ich es noch irgendwie auch, ich finde es zwar schon kacke, generell, wenn man irgendwelche Wahrheiten verdreht, aber wenn man das da der Dramaturgie zuliebe macht, macht's ruhig, aber ich finde, wenn es ums Dritte Reich geht und dann da irgendwie Tatsachen verdreht, das finde ich, ist schon mehr als ein grober Schnitzer.
Aber würdest du so weit gehen zu sagen, dass der Film dann dadurch irgendeine Art Botschaft versucht zu propagieren? Oder ist es dann so hochgradig schwierig wegen einer politischen Message? Oder ist es einfach nur schludrig gearbeitet?
Es ist alles eigentlich. Es ist wirklich alles. Also die Geschwister von Dietrich Bonhoeffer, die haben auch einen offenen Brief geschrieben und Folgendes an diesem Film kritisiert. Sie schreiben: Mit Entsetzen verfolgen wir, wie das Vermächtnis von Dietrich Bonhoeffer zunehmend von rechtsextremen Antidemokraten, Fremdenfeinden und religiösen Hetzern verfälscht und missbraucht wird. Niemals hätte er sich in der Nähe rechtsextremer, gewalttätiger Bewegungen gesehen, die heute versuchen, ihn zu vereinnahmen. Im Gegenteil, er hätte genau diese Haltungen kritisiert. Und ich finde, es ist schon crazy, wenn die Familie von Dietrich Bonhoeffer so ein Statement raushaut. Denn der Film verfälscht ziemlich doll die eigentliche Botschaft von Bonhoeffers Engagement und stülpt ja so eine neue Lesart so ein bisschen auf das Ganze. Also allein hat dieser Film so einen Beititel, wo steht: Wie weit wirst du gehen, um für das Richtige einzutreten? Und das wirkt wie so eine Rechtfertigung für Gewalttaten. Und im Allgemeinen wird in dem Film so kritisiert, dass er sein Publikum in den USA, also evangelische Christen, dazu aufruft, Gewalt gegen den Staat auszuüben. Und man muss dazu auch noch sagen, der Film wurde gedreht, während Biden im Amt war. Also es ist so ein bisschen so sehr Auflehnen gegen die Obrigen und auch vor Gewalt nicht zurückschrecken. Und das ist schon irgendwie, finde ich, sehr, sehr gruselig, wenn man darüber nachdenkt, dass es so Selbstjustiz irgendwie auch noch irgendwie so zelebriert wird.
Ja.
Und deswegen kritisieren viele an diesem Film auch so, dass es so ein Sound of Freedom 2.0 sei.
Aber ich meine, es ist ja gar nicht so weit hergeholt, wenn man überlegt, dass es dasselbe Produktionsstudio ist. Also ich meine, das ist ja dann schon nicht, finde ich, zu viel oder so zu viel reininterpretiert, dem vorzuwerfen, dass da eine politische Botschaft mit dahinter steht. Und das finde ich dann auch wirklich zu kritisieren. Also wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, aber trotzdem mit der Thematik, und ich finde, das ist ja schon Grund genug, das zu hinterfragen, wenn dann auch die Angehörigen sowas veröffentlichen, die können ja auch am besten bewerten, was da wirklich passiert ist.
Mich würde mal interessieren bei solchen Produktionen, also ab welchem Zeitpunkt du merkst, ist vielleicht nicht so cool.
Ich würde also bei den Vertrag mit Angel Studios.
Du bist jetzt August Diehl, ne? Ich schätze August Diehl ja sehr als Schauspieler. Und dann kriegst du so, ja, hier, du kannst in diesem Film über quasi so einen deutschen Helden mitspielen. Und ja, geil. Also mache ich, und guckst du da nicht, was die sonst gemacht haben? Also auf welchem Punkt? Das ist kein Vorwurf sonst, aber ich frage mich noch, auf welchem Punkt. Man merkt so, okay, Leute, ist nicht so cool. Ja, sehen wir auch so. Also ist das also im finalen Schnitt erst? Oder denkt man sich nur, vielleicht machen sie was Richtiges draus? Weil im Drehbuch sieht es anders aus. Man weiß es nicht. Also das würde mich einfach so interessieren, weil es halt schon krass, wie viele Leute da drin sind, von denen man jetzt nicht denken würde, dass die jetzt bei, ich nenne es jetzt mal, so Instrumentalisierung von Historie mitspielen würden.
Gerade weil in Deutschland das ja auch noch mal mehr kritisch diskutiert wird immer. Ja. Aufgrund von dem Dritten Reich und dem Nationalsozialismus. Also ich finde, das
ist ja nicht so ein Aneignen von der gegnerischen Historie für sich selber.
Voll, also das ist so, ich finde, das ist auch so dieses Skurrile und eigentlich Abartige an diesem Film, so dass er dir irgendwie vorgaukelt, so korrekt zu sein, und dann doch irgendwie dir eine andere Lesart noch mitgibt. Mhm. Und es gibt in Deutschland, beziehungsweise es gab in Deutschland auch eine kleine Premiere, beziehungsweise ein Screening, wo dieser Film gezeigt wurde. Und es gab danach eine Diskussion auch wirklich mit Kritikern und darüber, dass dieser Film eben so inakkurat ist und so viele wirklich krasse Fehler auch beinhaltet. Und ja, aber im Groben klammern wir diesen wirklich crazy Konflikt mal aus, muss ich sagen, ich finde den Film auch einfach kacke. Also, okay. Der ist wirklich nicht gut. Die Synchro ist fürchterlich, fürchterlich. Der Film sieht nicht gut aus. Der ist wirklich so pathetisch bis zum geht nicht mehr. Und ja, schaut euch den einfach nicht an. Es ist wirklich so ganz, ganz crazy. Aber ich finde es auch immer noch krass, was da für eine große Diskussion so mit einhergeht und dass sich wirklich so dieser gesamte deutsche Cast eigentlich davon distanziert.
Ich habe jetzt leider doch ein bisschen Interesse, da mal reinzuschauen, einfach nur um zu sehen, was damit veranstaltet wurde, weil das ist ja dann doch irgendwie ein Politikum, ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite sollte man dem vielleicht dann jetzt auch nicht unbedingt mehr Aufmerksamkeit geben.
Überhaupt nicht.
Aber gut, dass du das Thema mitgebracht
hast. Ja, also ich find's vor allem auch dahingehend so traurig, weil ich finde, die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer ist eigentlich genügend Stoff, dass da auch ein guter Film bei rumkommen sollte und dass man das auf jeden Fall sich nochmal ins Gedächtnis rufen sollte, die Geschichte von Dietrich Bonhoeffer. Also schaut auf jeden Fall, wenn ihr euch über Dietrich Bonhoeffer informieren wollt, dann macht das bitte auf anderen Wegen.
Lest den Wikipedia-Artikel.
Exakt, das ist bestimmt besser. Ja.
Ein hartes Thema zum Schluss, aber ein wichtiges. Wenn ihr Lust habt, härtere, aber auch leichtere Themen weiterhin bei uns zu hören, dann folgt uns auf Spotify und gebt uns eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Darüber freuen wir uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Host der Folge: Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz. Redaktion: Xenia Popescu. Aufnahme und Schnitt: Rosa Husemann.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, ist total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du, Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwergmüsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
Also,
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach das so ein Mechanismus, wo du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Capic-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.
Das war ein Podcast von Funk.